über meinen Heiland sprechen, meinen Herrgott sprechen. Nein, meinen Daddy möchte ich sprechen, der so privat, so persönlich zu einem und der stark und mächtig. Halleluja. Gott ist unsere Stärke. Das wollen wir heute, dieses Thema bewegen. Ich möchte auf Psalm 92, Vers 14 lesen. Da heißt es, weil sie in der Nähe des Herrn gepflanzt sind, in den Vorhöfen des Tempels unseres Gottes, da wachsen sie und grünen sie. Wenn du in der Nähe Gottes bist, dann wächst du, dann grünst du, dann blühst du, dann trägst du Frucht. Und wir sind auch hier, um Frucht zu tragen auf diesem Planeten Erde. Wir sind nicht nur zum Grünen, wir sind nicht nur zum Blühen, wir sind um Frucht zu tragen, dass unser Leben Resultate hat. Aber zuerst einmal ganz schnell lade ich dich ganz herzlich ein, vom 15. bis zum 23. Februar, von Samstag bis Sonntag, abends, so Gott will und wir leben, werden wir Billy Smith hier haben. Er ist kein Fremdling für uns, er ist schon so wie ja, einer von uns. Da kommt schon Jahre, Jahrzehnte, kommt er hier zu uns in der Gemeinde und dient uns, hat eine ganz starke Heilungsgabe und ist ein kerniger Mann, starker Mann, nicht mehr der Jüngste. Und ich freue mich, dass er es gewagt hat. Der rief dieses Jahr auf dem Handy bei mir an, ich war unterwegs und da rief er an, und dass er kommen möchte, würde, ob ich Zeit hätte und ihn aufnehmen möchte. Und ich nehme ihn gerne auf und sage herzlich willkommen, Billy. Du bist herzlich willkommen. Er kommt und wird uns dienen. Also vom 15. bis zum 23. Notiert das, schreibt das auf, sagt es anderen weiter. Mundfunk ist die beste Reklame. Dann die ganz nächsten Themen, was noch da ist, sind jetzt bis, ja, das sind noch zwei Gottesdienste, was wir haben. Am Mittwoch wird das Thema sein, wenn Körper und Seele leiden. Ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht. Manchmal leidet der Körper, manchmal die Seele. Manchmal bist du verletzt, manchmal leidest auch körperlich, weil irgendetwas dir zugestoßen ist. Aber wie gehe ich mit Leiden um? Mit Krankheiten, mit Problemen, mit Schmerzen, mit Traurigkeit, mit Bedrückung? Ich habe gestern ein gutes Thema gehabt und ich möchte euch einladen, hör das an. Wie überwinde ich Frust? Menschen sind manchmal frustriert. Und ich habe ein Rezept euch, oder einige Rezepte euch gegeben, und macht es. Probiert es. So tun, als ob. Als ob du der gesündeste Mensch wärst. Als ob du der stärkste Mensch bist. Als ob du der reichste Mensch bist. Weißt du, wir müssen unser Körper oder Geist, die Seele weniger, aber den Körper und den Geist durch unsere Seele erfüllt vom Heiligen Geist überspielen. So tun, als ob. In der Bibel heißt es, der Schwache spreche, ich bin stark. Der Arme, ich soll reich sein. Und so weiter. Und so leben wir reich. Also sich vornehmen, was tun. Nein, wir können uns nicht leisten. Wenn du das schon sagst, wir können uns nicht leisten, dann betest du zum Teufel und du kannst dir auch nichts mehr leisten am Schluss. Aber wir sind doch durch Gott begnadigt, gesegnet, so reich. Also heute die Predigten, die vorher da waren, was Gott toleriert oder wie hört man die Stimme Gottes. Also die Predigten am Anfang des Monats, und so schnell ist der Monat schon vorbei. Ich weiß gar nicht, wo der Monat geblieben ist. So, und am Freitag wird das Thema sein, Geheimnisse der Gesundheit. Ich habe einige Geheimnisse entdeckt, was man tun kann, um gesund zu sein. Nicht nur Sport und nicht nur gutes Essen und nicht nur freudige Veranstaltungen und wo man lacht und so weiter. Nein, wir haben so viele Tipps von in der Bibel, Geheimnisse der Gesundheit. Wenn du meine Stimme horchst und gehorchst und tust, dann will ich den Segen bringen. Dann will ich den Fresser von dir fernhalten. Da gibt es einige Möglichkeiten. Gott ist unsere Stärke. Halleluja. Wer glaubt es? Ich glaube es. Gott ist unsere Stärke. Auch wenn wir auf alle vier kriechen würden. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Amen. Er ist der Stärkste, der Mächtigste. Der hat alles unter Kontrolle. Gott ist die höchste Instanz, die höchste Kraft. Also, wenn der Doktor nicht helfen kann, der Pastor nicht helfen kann, der Seelsorger nicht helfen kann, die Menschen nicht helfen können, die Gesellschaft nicht helfen können, es gibt noch eine höhere Instanz, Bruder, Schwester, und das ist der Herr, unser Herr, der das ganze Universum zusammenhält, diese Kraft, die das ganze Universum zusammenhält. Und wenn du mal so ein bisschen über den Wolken wegschaust und siehst, was die NASA alles da aufgenommen hat mit ihren Satelliten und Raketen, wie groß doch Gott ist. Und er hält das alles zusammen. Das ist mein Vater. Halleluja. Und wir benehmen uns manchmal wie Waschlappen, Feiglinge und Weichlinge. Und dabei ist unser Gott ein starker Gott. Alles, was wir haben, hat uns Gott gegeben. Glaubst du das? Also so reich beschenkt. Wir haben es nicht von uns selbst, wir haben es nur empfangen. Und deshalb, wir sollen lernen, wie nehme ich was von Gott. Er ist der Starke, aber wie nehme ich seine Kraft? Wie übertrage ich das? Auch gestern bei Frust, ich musste es übertragen. Ich musste es übertragen, auf mein Konto gutschreiben lassen. auf mein Leben, meine Gesundheit, meinen Geist. So, Gott will das Beste für dich. In der Nähe Gottes merkst du plötzlich, da bin ich gut aufgehoben. Wo dem deinem Reichen? Verstehst du? Und du putzt auch dein Haus dann am Schluss. Mit deinem Prominenten. Weißt du, die Leute kommen auch bei dir dann vorbei und schauen, wer wohnt denn hier, wenn du in der Nähe von einem Prominenten wohnst. Deshalb ist es so wichtig, wohne in der Nähe Gottes. Bleib in der Nähe Gottes, so möglich, so weit wie nur möglich. In meinem Psalm, was ich gelesen habe hier, da heißt es, Psalm 92, wenn du weiterliest, noch im hohen Alter, alte Knacker, tragen noch Frucht, steht es hier. Im hohen Alter. Und sie bleiben immer voll Saft und Kraft. So steht es in einer Übersetzung. Sie bleiben immer voll Saft und Kraft. Weiter, wenn ich lese, ihr Ergehen bezeugt, der Herr tut das Rechte, auf ihn ist Verlass, bei ihm gibt es kein Unrecht. Ich will die Stärke Gottes herausstellen. Also, wenn du in der Nähe Gottes wohnst, bist du voll Saft und Kraft. Da kriegst du immer was ab. Der Herr sorgt für sich. Es ist seine Sache. Er macht das Beste für sich, aber es fällt dir auch ab. Du lebst auf seine Kosten letztendlich. Denn wenn er seinen Garten düngt, der Dünger fließt auch zu dir rüber. Und die Atmosphäre und alles, was so miteinander ist. Der Christ weiß, egal wie, was passiert, ich krieg von Gott was ab. So, egal wie dein Sturm ist, wie dein Schiff schaukelt und wie dick das Eis ist, du weißt, Gott ist meine Kraft, ist mein Eisbrecher. Gott ist mein Eisbrecher. Der macht mir Bahn, auch wenn alles zugefroren ist, auch wenn nichts mehr läuft, Gott macht mir eine Bahn. Er ebnet mir den Weg, so dass ich durchfahre. Was mache ich? Nach mir ist es mir egal. Aber ich darf durchfahren. Er fährt mir voraus. Mit Gott werde ich nicht untergehen. Gott ist für mich so ein Bunker. Da kann die Welt toben, da kann geschehen, was da will. Unser Gott ist ein starker Gott. Psalm 46, ich werde einige Bibelworte lesen und dich mit der Bibel motivieren. Die Bibel ist unsere Kraftspeise. Vollkorn. Die Bibel ist das, was uns Energie gibt. Und hier Psalm 46. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Ich weiß nicht, jetzt, wir haben noch nicht den Krieg jetzt im Augenblick. Und wir müssen nicht fliehen. Und wir haben keine Missernten und Dürre. Aber uns treffen immer wieder Nöte, oder nicht? Die Nöten, die uns getroffen haben. Gott ist unsere Hilfe und Zuversicht und Stärke. Gott ist unser Plus. Also, wenn alles Minus ist, Minus, 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 mach ein Plus noch ein Zeichen da drauf, setz eins drauf. Bei Frust, bei dieser Vorbereitung zum Thema Frust ist mir so groß geworden, wir müssen lernen, eins draufsetzen. So tun, als ob, den Teufel auslachen, den gar nicht ernst nehmen, den gar nicht beachten. Viele Menschen beachten den Teufel mehr als den lieben Gott. Reden über den Teufel eine ganze Zeit, als statt über das Gute und das Vollkommene. Gott ist meine Stärke, deine Stärke, unsere Stärke, er ist mein Schutz. Weißt du, und Gott stellt sich plötzlich vor mir. Und wenn er vor mir steht, habe ich eine ganz andere Vorstellung vom Leben, vom Denken. Er arbeitet für mich, kämpft für mich. Er ist es, der mir die Bahn macht. Ich muss Gott nichts tun. Er ist, der mir helfen will. Im Psalm 28, der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hofft mein Herz, nicht mein Verstand, mein Herz. Du musst mit dem Herzen hoffen. Mit dem Kopf, da willst du verstehen, begreifen, erfassen. Aber mit dem Herzen, oh, sagst Halleluja, preis Gott, Amen. Das ist so. Mein Herz hofft auf ihn und mir ist geholfen. Also wieder so, als ob. Nicht verstehen ist das Wichtigste, sondern hoffen auf den Herrn mit dem Herzen. Ich weiß, dass Jesus da ist. Ich weiß, dass Jesus mich liebt. Ich weiß, dass Jesus mich trägt, dass Jesus sich für mich einsetzt beim Vater und dass der Heilige Geist da ist. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen. Du musst nur sagen, oh Herr. Weißt du, wenn ich manchmal bete oder Gott preise, ich klopfe an meine Seele. Ich sage, Herz, glaub doch das endlich mal. Kapier das doch mal. Das ist für dich. Nicht für die anderen. Wir singen meistens für die anderen. Aber es ist für mich. Und dann klopfe ich an meine Brust und da fängt auch das Herz an zu bibbern. Und so sich so freuen. Ich weiß, dass Gott da ist. Und nun ist mein Herz fröhlich und ich will ihm danken mit meinem Lied. Also mit dem Herzen hofft man. Man muss nicht mit dem Verstand hoffen und glauben und vertrauen. Und so mit dem Herzen. Und dann, mein Herz freut sich jetzt. Übermaßen. Plötzlich ist Gott wirksam durch Jesus Christus. Plötzlich verstehen die Welt. Verstehen wir die Welt, auch wenn wir sie nicht verstehen. Psalm 73, da ist die Situation von vielen Christen, die befinden sich manchmal auch zum Teil dort und kommen nicht weiter. Psalm 73, da versucht ein Dichter, ein Psalmist, ein Sänger, versucht die Welt zu verstehen. Oh, wie geht's den Gottlosen so gut? Oh, wie geht's den Gottlosen so gut und mir geht's so dreckig? Er versucht die Welt zu verstehen und fragt sich dann irgendwo, warum geht's den Gottlosen so gut? Warum macht Gott keinen Unterschied? Und du wirst auch keinen Unterschied merken. Der Gläubige und der Ungläubige hat das gleiche Fiasko, hat die gleichen Probleme, die gleichen Krankheiten. Der Gläubige kriegt Krebs und der Ungläubige kriegt auch Krebs. Da sollst du also nicht denken, jetzt habe ich Jesus, ich glaube an Jesus, ich kriege keinen Krebs. Nein, der kriegt es. Vielleicht sogar noch einen größeren Krebs als der andere. Der kriegt es. Also, du wirst nicht verschont. Warum muss der Gläubige so kämpfen? Das denkt jetzt dieser Psalmist und versucht zu meditieren und herauszufinden, warum ist es so? Der Gläubige hat Herausforderungen. Der Teufel provoziert ihn noch extra dazu. Setzt noch eins drauf, wird angegriffen. Und weißt du warum? Gott lässt es zu, damit er sich einschalten kann. Damit er reinspringen kann in deine Situation. Damit er eingreifen kann in deinem Leben. Damit du seine Hilfe entdeckst. Mein Gott ist da. Warum geht es den Gottlosen so gut? Die brauchen Gott nicht. Und die müssen auch Gott nicht erleben. Aber der Gläubige, der muss seinen Vater erleben, seinen Gott kennenlernen und seinen wahren Partner finden, der ihm zur Seite steht. Also Vers 16 bis 26, ich fliege nur rüber. Also versuch dich zu begreifen, Psalm 73. Also versuch dich zu begreifen mit meinem Verstand. Nicht mit dem Herzen, wie der David dort gesagt hat vorhin. Mit meinem Herzen hoffe ich, mit meinem Verstand. Du wirst scheitern, zerbrechen, wenn du Gott versuchst, mit deinem Verstand zu verstehen. Da wirst du nicht weit kommen, nicht einmal um die Ecke. So, also versuch dich zu begreifen, warum es den Gottlosen so gut geht und den Frommen so schlecht. Aber es war zu schwer für mich, unfassbar. Kein Mensch versteht das Leben, den Zweck des Lebens. Warum wir hier sind. Warum die ganzen Kämpfe, die ganzen Anfechtungen, Versuchungen. Der Mensch ist begrenzt mit seinem Horizont. Der Mensch ist einfach nur da, um Gottes Macht zu erleben und Gottes Kraft zu erleben. Und wenn du dann weiterliest, wann hat sich das Schicksal von diesem Asaf, von diesem Dichter geändert? Bis dass ich ging ins Heiligtum. Der Unterschied zwischen Gläubig und Ungläubig ist der, dass der ins Heiligtum geht, dass er zu Gott geht, dass er mit Gott redet, dass er betet, dass er Gott entdeckt und Gott erfährt. Das ist das Geheimnis des Gläubigen. Der hat alle Probleme wie der andere auch, denn der ist in der gleichen Welt. Die Welt ist unter dem Fluch, unter der Herrschaft Satans. Der Teufel ist immer noch der Fürst und der Mächtige in dieser Welt. Der triumphiert und sagt, warte mal, ich zeige es dir. So. Die Herrlichkeit Gottes erlebst du erst, wenn du in das Heiligtum gehst, wenn du in die Versammlung kommst, wenn du auf deine Knie gehst, wenn du deine Bibel aufschlägst, wenn du das Vaterunser betest, wenn du in Sprachen betest oder was weiß ich, im Namen Jesu etwas tust. Während Jesus hier auf Erden war, offenbarte Gott seine Herrlichkeit durch ihn. Als er in den Himmel fuhr, er hat die Herrlichkeit nicht mitgenommen, er hat sie alle hier gelassen. Sei gesegnet, sagt er. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Hat sie alle hier gelassen, seine ganze Herrlichkeit. Und wenn du die Herrlichkeit Gottes erlebst, dann ist überstrahlt die Herrlichkeit Gottes die satanische Machenschaften. Die werden überstrahlt. Plötzlich verblasst das alles. Das ist ja Kohle ist das. Das ist Asche, das ist gar nichts. Aber es sieht so aus, so wuchtig. Wenn du die Herrlichkeit Gottes siehst, das, was Jesus uns zurückgelassen hat, ich bete im Namen Jesu und die Teufel fliehen, die Teufel laufen. Oder was sie auch immer tun. Wir sollen die Herrlichkeit Jesu wieder an uns ziehen. Eigentlich, was die Bibel will, wir sollen sie reflektieren. Die Herrlichkeit Gottes reflektieren. Ich muss nicht die Herrlichkeit Gottes fabrizieren. Weder durch Musik, noch durch Predigt, noch durch Gebet, noch durch irgendwelche Artikel. Die Herrlichkeit Gottes muss ich nur reflektieren. Weißt du, was reflektieren ist? Ich muss meinen Spiegel putzen. Und dann kann ich mit dem Spiegel einfach weitergeben. Die Sonne, das Licht. Wir können über die Herrlichkeit nicht verfügen, aber ich kann sie reflektieren. Ich stelle mich in der Gegenwart Gottes. Na, so ist es besser. Ich stelle mich hin und dann reflektiere ich. Wir reflektieren die Herrlichkeit Gottes. Und das heißt dann, dass wir Gottes Macht manifestieren. Ich habe keine Macht. Wir sind arme Gläschen, solche Spiegel, aber ich stelle mich so in die richtige Position, ich stehe ihm richtig gegenüber und dann strahlt es. Wissenschaftler wollen da im Weltraum so Reflektoren, so Spiegelreflektoren anbringen, damit sie auch nachts bestimmte Landstriche erhellen können, wie die Sonne, mit der Sonne. So wie der Mond das macht, so wollen sie mit den Satelliten machen. Weißt du, die richtige Position. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr. Um reflektieren zu können, müssen wir einfach unser Leben polieren, reinigen. Glas, klar, kristallklar sein. Und dann werfen wir einfach zurück. Wir widerspiegeln die Schönheit Gottes, die Lieblichkeit Gottes, die Freundlichkeit Gottes, den Frieden Gottes. Wir stehen, wir haben so viel Frieden. Ach, das gehen wir weiter. Einfach weiter transportieren. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18. Wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit Gottes. Wir sehen wie im Spiegelbild und wir strahlen weiter. Wir sehen das. Dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Je mehr du dich in der Herrlichkeit Gottes stellst, weißt du, du musst nicht etwas tun, vollbringen und etwas leisten. Nein, du musst nur in der richtigen Position sein und dann wirst du überstrahlt von der Güte Gottes und wirst verwandelt. Und die anderen sehen in deiner Umgebung deine Ausstrahlung. Das ist das Geheimnis. Die Menschen sehen deine Ausstrahlung, dieses, was du von Gott über reflektierst. Das ist etwas Geheimnisvolles. Wir verstehen nicht, aber hier strahlt Gott einfach wieder und gibt wieder seine Herrlichkeit und seine Macht. Einfach durch das Anschauen seines Angesichts werden wir verwandelt. Durch das Anschauen seines Angesichts, du schaust Gott an und du wirst immer ähnlicher, wie ein Chamäleon. Die Farbe passt es an, so passt der Christ, ist auch wie ein Chamäleon. Der kann sich an die Welt, an den Teufel anpassen, an dem Negativen anpassen, aber der kann sich auch an Gott anpassen, an der Schönheit. Verstehst du? Und plötzlich strahlt er wie ein Goldklumpen. So, du musst es verstehen, wir werden verwandelt durch das Anschauen in seines Angesichts. Du musst nur Gott sehen. Die Probleme in deinem Leben, deinen Frust, wirst du nur überwinden, wenn du Gott anschaust. Viel in der Gegenwart Gottes verweilst. Man wird braun, nicht wenn man nur ins Solarium geht, man wird braun, wenn man in die Sonne geht. Und dann wird man auf natürliche Art und Weise braun. Ohne, dass du gefährdet bist, Krebs zu bekommen, Hautkrebs zu bekommen. Nein, du wirst von der Natur braun. Einfach sich aussetzen der Sonne, der Gnade Gottes, der Liebe Gottes, der Barmherzigkeit Gottes, der Kraft Gottes, was es auch immer ist. So. Und dann merkst du plötzlich, was so bei dem einen so plötzlich vor sich geht. Dann merkst du, oh, die Liebe Gottes. Ich verzagte, verzweifelte, drehte durch, wurde verrückt, sagt der Dichter hier. Ich wurde wahnsinnig. Da ging ich in den heiligen Tempel Gottes, lese ich weiter, und dort wurde mir auf einmal klar. In der Gegenwart Gottes wurde mir auf einmal klar, wie mein Leben endet. Wie mein Leben am Schluss aussieht, unterm Strich, was da zählt. Und da stellst du plötzlich die Gottlosen auf einen schlüpfrigen Boden. Eigentlich schadenfroh ist das dieser Dichter hier. Der sagt, guck mal, den Gottlosen, die rutschen alle aus. Die liegen alle auf der Nase am Schluss. Du stellst die Gottlosen auf einen schlüpfrigen Boden und wirfst sie ins Verderben zurück. Ganz plötzlich wird sie das Entsetzen packen und sie werden am Ende nur noch schreckend sein, Scheiterhaufen. Das ist mit den Gottlosen. Deshalb, wenn du im Heiligtum bist, hast du eine ganz andere Weltbild, Glaubensbild, ganz andere Vorstellungen. Da lebst du als ob. Geschwister, das ist mir so groß. Nur so ein kleines Wörtchen, so ein paar Worte spiele. Dann lebst du ganz anders. Da heißt es weiter von diesem Dichter, Psalm 73. Wie in einem Traum erwacht man dann beim Herrn. Wie in einem Traum. Ist das alles wahr? Bin ich jetzt im Himmel oder bin ich noch auf der Erde? Wo bin ich denn? Verstehst du, wie erwacht man? Als ich verbittert war und mich vor Kummer verzehrt und drückt und gebückt war und mich krümmte, da war ich dumm wie ein Stück Vieh. Wenn du auf die Menschen staufst, wirst du dumm. Entschuldigung. Wie ein Vieh. Da sind die Tiere noch viel besser. Wenn du nur auf die Probleme schaust, da war ich verbittert vor Kummer, vor Schmerzen, das Elend, das Leid, Kinderleiden. Weißt du, was können Kinder, wenn sie sterben? Im Krieg oder wo auch immer, vergewaltigt werden, missbraucht werden oder Familien kaputt gemacht werden. Was können die Kinder dafür? Unschuldige Menschen. Die wollen ja ihr Leben leben. Sie haben was aufgebaut und dann kamen ein paar böse Menschen, die haben alles zerstört, ein paar Bomben abgeworfen und so weiter. Was können die dafür? Du wirst verbittert sein über diese Ungerechtigkeit in unserer Welt. Und da kannst du schimpfen, demonstrieren, protestieren und was auch immer. Du wirst damit nicht fertig. Ich bin verbittert worden, bis dass ich ging ins Heiligtum. Dann schaue ich Gott an und dann sehe ich das Ding nicht mehr. Dann sehe ich das nicht mehr. Die Krankheiten, das Elend, das ganze Jammertal. Hier versteht niemand Gott. Und da wird nicht einmal der frömmste Mensch verstehen, warum. Dieser Tage hat mir jemand geschrieben, ich habe über die Liebe Gottes gesprochen, warum lässt Gott es zu? Irgendwo in der Predigt hat sie so einen Satz aufgeschnappt. Und mit 5 Jahren starb meine Tochter und ich bin damit nicht fertig geworden, als mit 5 Jahren meine Tochter starb. Ich habe alles in dieses Kind investiert, das war meine Hoffnung. Und mit 5 Jahren, ich verstehe Gott nicht, warum hat Gott das zugelassen, dass meine Tochter mit 5 Jahren stirbt? Und wir werden nichts erklären können und nichts verstehen können. Und ich habe aufgehört, Menschen zu erklären, so und so und so ist, der liebe Gott ist das und der liebe Gott macht das. Hör doch auf, Gott zu beschreiben. Du kannst Gott nicht verstehen. Keiner kann Gott verstehen. Er ist Gott und er bleibt Gott. Er ist souverän, er macht, was er will und wie er es will. Aber wenn du ihn anbetest, plötzlich merkst, er ist ein Gott der Liebe. Er hat Gedanken des Friedens. Du weißt nicht, was aus diesem Mädchen noch geworden wäre. Vielleicht. Aber wir können natürlich alle an frommen Phrasen aufzählen, wie so auf diese Freunde von Hiob, die erzählen, Hiob, wenn du das getan hättest und das und so weiter. Weißt du, wir können fromm reden, wenn es uns gut geht. Da können wir andere beraten. Aber wenn es uns mal selber erwischt, dann brauchst du Gebet von diesem armen Hiob, der so leidet und so viel durchmachen muss und uns dem so elend ist. Also, du verstehst Gott nur, wenn du zu ihm gehst, in deiner Not zu ihm schreist. Wenn du ihn anschaust, über ihn nachdenkst, über ihn meditierst, es reicht uns aus. Und ich habe einfach in meinem persönlichen Leben entdeckt, es reicht mir aus, wenn ich nur die Gnade Gottes verstehe. Weißt du, Gnade Gottes? Wir haben ja keine Könige mehr, die einen begnadigen können. Aber der König, unser Gott, begnadigt Menschen am laufenden Band. Ich lebe von der Gnade Gottes. Mir reicht, wenn ich die Salbung habe für mich, dass ich fühle, Gott liebt mich, Gott hat mich angenommen, Gott versteht mich. Es reicht mir aus, wenn ich nur weiß, sein Geist ist bei mir. Er hat seinen Geist noch nicht von mir genommen, wenn ich das spüre. Und wenn ich meine Augen aufmache und sehe in seinem Wort seine Herrlichkeit, was er damals getan hat. Er muss nicht unbedingt jetzt bei mir etwas tun. Wir denken immer, da muss bei mir was passieren. Mir reicht es schon, wenn ich weiß, vor 2000 Jahren hat er was getan. Gott ist immer derselbe. Auch vor 10.000 Jahren noch war er immer derselbe. Er hat sich nicht geändert in keiner Art und Weise. So, mir reicht es, wenn ich meinen Verstand habe und kann sagen, oh Gott, ach, danke, dass ich verstehe nichts, aber ich verstehe, dass du mein Vater bist. Amen. Verstehst? Das ist das Einzige. Das kapiere ich, dass du mein Vater bist. Aber wie das alles passiert ist, dass du mein Vater geworden bist, habe ich keine Ahnung. Ich war nicht dabei, als das alles passierte. Denn in der Bibel heißt es einmal, ja, sag mal, wo warst du, als ich die Fundamente der Erde legte? Wo bist du gewesen? Aber er ist mein Vater, dieser Gott. Ich schaue gerne Bilder so von Sternenbilder, so ganzen Nebeln und ganzen Sternengebilde. Da bin ich begeistert. Dieser Gott, mein Daddy, ist der Schöpfer all dieser Dinge. Bin begeistert, bin fasziniert, bin weg eigentlich. Und dann weiß ich, wenn er das alles konnte, kann auch mein Leben wieder ins Gleichgewicht bringen, kann mein Leben wieder ordnen. Gott gibt uns einfach seine Ruhe, das ist alles, was eigentlich Gott uns gibt. Seine Ruhe, dass wir ruhig bleiben können in seiner Nähe, dass wir nicht hektisch werden, nicht durchdrehen, dass wir uns über die Gottlosen dann nicht so aufregen und verbittert werden, uns ärgern. Ja, sag mal, dem geht so gut und mir. Gott gibt dir das, was du brauchst. Gott gibt das, was du brauchst, und du kriegst das schon. Wenn du das heute nicht kriegst, du kriegst morgen und übermorgen. Aber du kommst dorthin. Und wir sollen nicht so hektisch sein. Frust kommt, das ist mir gestern noch groß geworden, Frust, weil wir ungeduldig sind. Wir können nicht erwarten, es geht uns alles viel zu langsam. Wir wollen so Drive-In haben, schnell vorfahren, bestellen, und es soll schon geliefert werden. So, Gott gibt dir alles, damit du nicht böse bist auf die Bösen. Gott sagt, schau, das alles kriegst du, das alles steht dir zu, das neue Jerusalem, die herrliche Wohnung dort in diesem himmlischen Palästen, das steht dir alles zu. Und ärgere dich nicht über die Bösen, über die Sünder, die Gottlosen, die Diebe, die Mörder, die Politiker, ärgere dich nicht über die. Dir steht das alles. Weißt du, der Teufel konnte Jesus zeigen, all diese Reiche will ich dir geben, Jesus hat nicht angenommen, weil er wusste, ich habe viel, viel Besseres. Und du solltest mal eine Vision von Gott bekommen, eine Schau von Gott bekommen. Das wartet alles auf mich. Mensch, wo bringe ich das alles unter? Ja, denk doch mal drüber nach. Wo werde ich das alles einlagern, was Gott mir gibt? Und Gott gibt mir immer just in time, in dem Augenblick, wo ich brauche, kriege ich das und dann gibt er wieder morgen was Neues. So, Gott gibt dir alles, damit du als sein Kind die Zusammenhänge verstehst und sagst, schau, das kommt alles. Nicht jetzt und nicht morgen. Weißt du, die ganzen biblischen Prophezeiungen, da denken wir jetzt, das ist sofort passiert. Nein, das sind manchmal 30, 40, 50 Jahre vergangen, bis es passierte. Aber Gott hat dir gesagt, dir gegeben, anvertraut. Sei mutig und kühn und erwarte, so wie Josua. Und die Leute von Jericho hat der Herr in seine Hand gegeben. Dann kann er 7-mal marschieren, der hätte auch 70-mal um Jericho marschieren können. Weil er wusste, die Leute sind in meine Hand gegeben. Was soll ich mich da aufregen? Und groß reden? Und den Leuten was erklären? Kommentare geben? Nein, Gott hat dieses Volk, das ganze Land, die ganzen Könige dort in Kanaan damals in meine Hand gegeben. Und wenn du das weißt, Gott hat die ganze Ewigkeit in meine Hand gelegt, für mich, für mein Haus, für meine Familie, da werde ich nicht verzagen. Ja, Gott, rettest du meine Kinder? Unternimmst du mal, dass meine Familie gerettet wird? Nein, in meiner Bibel heißt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Du musst eines sehen, mein Haus ist in meine Hand gegeben. Meine Familie, meine Zukunft, meine Ewigkeit ist in meiner Hand. So. Du musst die Pläne Gottes verstehen und einfach ihm vertrauen. Er ist so ein mächtiger Gott. Er salbt und segnet dich, damit du einen Durchblick bekommst und sagst, na, sag mal, was ist denn da los? Das ist alles so kristallklar, so deutlich, was ist da los? Er salbt dich, damit du die Lage richtig beurteilst, damit du siehst, meine Lage ist nicht so aussichtslos, so wie bei dieser junge Prophet beim Propheten dort, oder der Prophetenschüler, oh Herr, öffne ihm die Augen, endlich, dass mal sieht, dass bei uns mehr sind als bei denen draußen. Wenn deine Augen mal geöffnet werden für die Realitäten Gottes, da wirst du sprachlos. Da kannst du nichts mehr sagen, sagst so und so, dann sagst du, danke Herr, große Dinge erwarten mich. Ein Berg voll feuriger Rosse. Du bist zwar Mutterseelen allein und gehst zum Chef und sagst, bitte mehr Gehalt. Verdienst, möchte mehr verdienen. Oder gehst da und dorthin, gehst zum Arzt und wenn du dann die Diagnose abholst, hoffentlich ist gut und nicht bösartig. Oder was du sonst auch immer hast. Du hast so Ängste. Aber wenn du weißt, ein Berg voll feuriger Rosse umgibt mich, da gehst du rein mit deinen Bodyguards und weißt, Gott beschützt mich, Gott segnet mich, Gott hilft mir und ich werde nicht verzweifeln. Und selbst wenn er sagt, Ihnen müssen alle Beine amputiert werden, alle Hände amputiert werden. Dann sagt er, bitteschön, aber ich habe neue Hände schon bereits im Himmel bei meinem Vater. Neue Füße, neuen Kopf, neues Herz, neue Gefühle. Weißt du, der Teufel kommt und sagt, Ihnen kann niemand helfen. Aber ich weiß, der Herr Jesus Christus, der Heilige Geist, ist der beste Psychologe, der beste Psychotherapeut. Und er sagt, warte mal, wenn du mal bei mir bist, du wirst dich so eine schöne Seele bekommen, die wird wie eine Feder fliegen. Ja, du wirst staunen, was Gott dir alles vorbereitet hat, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und kein Herz geglaubt hat. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Verstehst du das? Gott kann sich das leisten. Er muss uns nicht alles jetzt aufzeigen. Wenn er dir jetzt alles aufzeigen würde, dann würde der Teufel kommen und dir alles stehlen. Und er sagen, bild dir doch nichts ein. Was glaubst denn du, wer du bist? Verstehst du, der würde alles ausreden. Deshalb sagt er dir nicht alles und erklärt dir nicht alles. Er sagt, ich habe schon alles eingelagert, schon alles bestellt, schon alles vorbereitet. Die Salbung befähigt dich, dass du an dieses übernatürliche Leben glauben kannst. Und wenn du an das übernatürliche Leben glauben kannst, kannst du auch für das natürliche Leben glauben. Aber wenn du das übernatürliche Leben nicht begreifst, wirst du auch das natürliche Leben nicht begreifen. Das ist ein großes Problem bei vielen Menschen. Die möchten das natürliche Leben verstehen, aber sie haben keine Ader für das Übernatürliche. Über die Salbung merkst du, dass du einem großen, mächtigen, starken Gott dienst. Dass dein Gott ein starker Gott ist, der konnte das Meer teilen, der konnte die Israeliten mit Manna versorgen. Und schau den Moses gestern, du musst die Predigt von gestern anhören über den Frust. Der Moses hätte frustriert sein können. Da lief gar nichts. Alles, was er machte, ist Mist gewesen. steht vor dem Wasser, geht nicht weiter, ist in der Wüste, die Leute haben nichts zu essen. Und dann verdursten sie, dann wollen sie Fleisch haben, dann wollen sie das haben und so weiter, dann ist ihnen zu kalt und zu warm, was weiß ich. Also Moses konnte dem Volk nicht recht machen, aber er wusste, ich kapituliere hier nicht, ich gebe nicht auf, ich verzweifle nicht, mein Gott kann. Und plötzlich, er kann das Wasser teilen. Einmal pusten, vom Westen her und schon das Wasser ist geteilt. Und dann das nächste Mal, er kann Wachteln schicken, er kann Manna vom Himmel 40 Jahre noch vom Himmel fallen lassen. Das kann mein Gott. Du solltest mal dir vergegenwärtigen, was kann mein Gott? Ja, wir sagen so leicht alles. Aber ich bin noch nicht ganz sicher. Wir müssen uns durchringen, durchkämpfen, bis wir begreifen, mein Gott kann wirklich alles. Das lernt man nicht in der ersten Klasse. Das lernst du auch nicht in der 10. Klasse. Das lernst du auch nicht auf der Uni. Da brauchst du sehr viel Erfahrung. Du lernst in kleinen Stücken im Alltag, by doing, während du arbeitest, während du kämpfst. Dann lernst du plötzlich, mein Gott hat mir geholfen. Hier hat er auch wieder geholfen. Ja, sag mal, der hilft mir ständig. Und dann summiert sich alles. Und wenn du dann alles zusammen addierst, merkst du, mein Gott ist groß. Aber das merkst du, du verkraftest nicht. Stell dir mal vor, Gott offenbart sich jetzt gerade dir gegenwärtig in diesem Moment. Du wirst zusammenbrechen und wärst tot. Würdest nicht verkraften. Aber so, Körnchen für Körnchen. Scheibe für Scheibe. Er offenbart sich dir. Deshalb salbt er dich, dass du bescheiden bist und siehst, ja, jeden Tag kommt was dazu. Jeden Tag erkenne ich meinen Gott besser. Jeden Tag verstehe ich ihn besser. Jeden Tag komme ich ihm ein bisschen näher. Weißt du, wir müssen uns bei Gott einschleichen. Ob wir das verstehen oder nicht. Aber wir müssen so einfach lieb sein und nett sein und freundlich sein und ihn loben und preisen. Ich sag dir eines, sobald du anfängst, Gott zu kritisieren, zu nörgeln und Gott beleidigst und sagst, Gott, warum, wieso, weshalb, dann wirst du immer weniger bekommen. Aber je mehr du dich Gott öffnest und sagst, Gott, du bist ein guter Gott, ein wunderbarer Gott. Und der Heilige Geist schenkt dir Gnade, dass du mehr und mehr bekommst. Dem Demütigen schenkt er Gnade. Du musst nur demütig sein. Nicht, Herr, ich habe ein Recht, ich fordere. Weißt du, das ist eine ganz dumme Angewohnheit bei vielen Christen. Ich habe ein Recht. Ich habe auf gar nichts ein Recht. Auf gar nichts. Ich habe nur ein Recht zu sterben. Und das ist alles. Aber ich habe Gnade. Ich habe Gnade. Ich darf zu Gott kommen und ich einfach ihn anschauen und so lieb anschauen. Wir haben so mal einen Hund gehabt. So einen schwarzen Hund. Und da, weißt du, Hunde können betteln. Dann steht er da und steht da und guckt, während du isst. Die Nase läuft. Dein Herz wird gebrochen. Und weißt du, es ist egal, was die Leute gesagt haben, aber wenn der da so saß und guckt, der hat nichts gesprochen, nur geguckt. Und da musst du was geben, den Kleinen. Da musst du was geben. Und so ist auch bei dir. Wenn du vor Gott stehst, du musst nicht laut reden, bellen oder knurren oder was auch immer ist. Du musst nur stehen, der Saft läuft dir raus. Verstehst du, was ich dir sag? Und der Vater sagt, na, komm mal her, du. Weißt du, in der Bibel steht auch, die Hündlein leben von dem Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Die Frau hat's kapiert. Die Frau hat's kapiert in der Bibel. Nur die Christen kapieren es noch nicht. Der ist so stehen. Verstehst? Das ist die Natur. Und Gott hat die Menschen genauso abgestimmt, wie er die Natur abgestimmt hat. So auf den Höheren, auf den Chef, auf den Besseren, auf den, der was hat. Deshalb die Menschen, die kommen sich sehr klein vor. Die kommen sich sehr klein vor. Die stehen da und betteln. Und denen kommt Gott so groß vor. Der hat alles. Verstehst? Wir müssen, und das müssen wir lernen, vor Gott ganz klein vorkommen. Bin gar nicht, ich bin nur ein Reflektor. Ich reflektiere nur seine Herrlichkeit. Ich stehe da und guck in den Himmel. Zum Himmel schaue ich nur empor. Verstehst? Da gucken wir. Die Salbung zieht die Menschen immer näher zu Gott. Du wirst immer mehr zu Gott hingezogen, je mehr die Salbung da ist. Und dann heißt es dann weiter im Wort Gottes, jetzt aber bleibe ich immer bei dir, sagt der Dichter. Als er gemerkt hat, draußen in der Welt, dann verzweifle ich, werde ich verrückt, wirre. Und hier, jetzt bleibe ich immer bei dir und du hältst mich bei deiner Rechten, du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Du merkst plötzlich, mein Leben hat einen Plan. Einen göttlichen Plan. Herr, wenn ich dich nur habe. Guck mal, zuerst einmal ein verzweifelter Mann, verzagt, er wird mutlos, dreht durch, kriegt Nervenzusammenbruch, ist frustriert. Und jetzt, oh Gott, du hast einen Plan für mein Leben. Herr, wenn ich dich nur habe, Himmel und Erde bedeuten mir nichts. Und wir müssen so weit kommen, dass uns Himmel und Erde nichts mehr bedeuten. Bitte? Ja. Himmel und Erde bedeuten mir nichts. Gesundheit bedeutet mir nichts. Ewigkeit bedeutet mir nichts. Wenn ich dich nur habe, Herr. Weißt du, du hast eine ganz andere Einstellung. Eine ganz andere Ausgangsbasis. Da bedeutet mir der Himmel nichts, da bedeutet mir Berlin nichts, da bedeutet mir Deutschland nichts, da bedeutet mir Europa nichts, da bedeutet mir Euro nichts, der Dollar oder Rubel oder was weiß ich, bedeutet mir gar nichts mehr. Wenn ich dich nur habe, da bedeutet, ob der Kopf brummt oder schwellt oder was weiß ich, was mit dem los ist, mir bedeutet es gar nichts mehr. Ich nehme das gar nicht mehr ernst, wenn ich nur dich habe. Geschwister, und so weit müssen wir kommen, dass wir nur Gott haben. Wenn ich nur dich habe, interessiert mich Jerusalem und Israel nichts und da interessiert mich der Nahe Osten nichts, der Antichrist nichts. Mich interessiert alles nichts mehr, wenn ich dich nur habe. Wenn ich dich nur habe. Was sagt er dann weiter noch hier? Selbst wenn alle meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du doch Gott allezeit meine Stärke. Ja, du bist es alles und ich habe dich. Auch selbst wenn mein Körper auseinanderfällt und wir fallen eines Tages alle auseinander, Und da bleibst du doch. Wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du doch Gott allezeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich habe. Du bist alles, was ich habe. Ist das nicht gewaltig? Du bist alles, was ich habe. Das sollte auf deinem Konto geschrieben sein. Und dir gut geschrieben werden. Das ist, was du brauchst. Herr, dich. Gott liebt dich, auch wenn dich niemand mag. Das ist Gott. Auch wenn dich alle ablehnen, an dir alle vorübergehen. Gott mag dich. Gott kümmert sich um dich. Gott liebt dich. Auch wenn du krank bist. Auch wenn du schwach bist. Auch wenn du Fehler hast. Auch wenn du ein Versager bist. Gott liebt dich. Oder ich würde sagen, mich. Ich will an mich denken. Er liebt mich, trotz allem. Ganz egal, ob ich verstehe oder nicht verstehe, warum das so ist. Bis ich ging ins Heiligtum. Gott ist für dich. Wenn alle gegen dich sprechen und reden und schreiben oder was sie auch noch machen würden. Der Herr hält zu dir. Das ist großartig für mich. Die Stärke Gottes ist, dass Gott immer zu dir hält als sein Geschöpf. Es ist egal, wie die Leute dich behandeln, wie die Leute dich betrachten. Gott hält zu dir. Du bist jetzt sein Eigentum. Du hast seinen Geist in dir. Du hast etwas von Gott in dir. Und deshalb hält Gott zu dir. Er bleibt bei dir alle Tage, bis an der Weltende. Der Herr kennt dich. Und ich bin so froh, dass ich bei ihm bekannt bin. Ich bin so froh, dass ich bei ihm bekannt bin. 1. Korinther Kapitel 10. Gott bleibt treu. Vers 13. Gott bleibt treu. Und er wird nicht über deine Kraft dich versuchen, sondern mit der Versuchung so einen Ausweg, so ein Ende schaffen, dass du in der Lage bist zu ertragen. Gott versucht uns nicht über Vermögen. Wir denken, oh Gott, was mutest du mir zu? Gott testet nur, wie viel kann ich ihm jetzt noch geben an meiner Kraft? Wie viel braucht er jetzt heute? Was kann ich ihm liefern? Er versucht nicht über dein Vermögen hinaus. Er weiß, wie stark und wie schwach du bist, wie du ihn reflektieren kannst. Er sorgt für dich, dass dir das Unkraut nicht über den Kopf wächst, das Übel nicht über den Kopf wächst. Er sorgt für dich, dass du die Dinge verstehen kannst. So wie deine Tage, so wird auch deine Kraft sein. Gott gibt jeden Tag frisch eine frische Portion, damit du weitermachen kannst. Gott sorgt für dich, dass es so glimpflich wie nur möglich bei dir abgeht. Nächstes Mal mutet dir mehr zu. Er vertraut dir. Er sieht, jetzt kannst du. Jetzt hast du letztes Mal geschafft. Dieses Mal schaffst du noch eine Portion mehr. Und so steigern wir uns in der Gnade, in der Liebe und der Kraft Gottes. Philipper Kapitel 4, Vers 19. Unser Gott, mein Gott, dein Gott, unser Gott, wird unseren Mangel ausfüllen. Deinen Mangel. Was noch fehlt? Deshalb, der Herr will sehen, was fehlt. Deshalb haben wir die Krisen, die Probleme in unserem Leben, damit Gott sieht, da fehlt noch was. Gott wird unseren Mangel ausfüllen. Und er wird uns alles geben, damit wir ausreichend haben. Weißt du, das Schlimme dabei ist, Gott hält uns immer kurz. Am liebsten wäre es mir, wenn ich so einen Überfluss leben würde und könnte sagen, und nun, liebe Seele, jetzt hast du Vorrat für viele Jahre. Nein, du lebst gerade noch für die nächste Stunde. Gott sorgt für dich für die nächste Stunde, für den nächsten Augenblick. Und so von Tag zu Tag, wir werden durchgetragen. Ich lese weiter im Wort Gottes, er stellt unsere Füße auf einem festen Grund. Das macht er. Unser Gott sorgt für uns, für Hände und Füße, für Kopf und Herz und Seele und Geist. Er sorgt für uns. Er stärkt unsere Hände, unser Gefühl. Wenn du Gott anschaust, bekommst du ganz andere Gefühle. Ich sag dir's. Ich rate dir nur. Schau auf den Teufel und du wirst erschreckt. Schau auf den lieben Gott und du wirst erquickt. Gott gibt uns immer positive Gefühle, dass du dich wohlfühlst, dass du dich stark fühlst, dass du dich optimistisch, zuversichtlich, positiv fühlst. Gott macht dich stark, denn seine Kraft reflektiert sich bei dir. Du gibst wieder, also du glaubst an Gott, weil er so groß ist und so stark ist. Und dann sagst du, mein Gott ist ein starker Gott, pass auf, ich komme. Meine Geschwister, weißt du, ich war groß, ich war schon in der Schule groß und kräftig, aber ich denke, ich bin jetzt auch noch ein bisschen kräftig. Und so weiter. Und wenn meine Geschwister irgendwo Händel hatten mit ihren Freunden und so weiter, dann haben sie gesagt, mein Bruder kommt, pass auf. Warte, ich rufe meinen Bruder. Und genauso ist es bei Gott. Du darfst deinen Bruder Jesus Christus rufen, deinen Gott, der stark und mächtig ist. Und er kommt und sagt, was habt ihr da gemacht? Was ist da passiert? Und er spricht recht. Und er bringt Ordnung. Mein großer Bruder, mein Vater. Weißt du, Gott gibt dir Kraft, dass du gegen den Strom schwimmen kannst. Du musst nicht warten, bis dein Wind kommt und das. Er stärkt dich. Du hast den Motor in dir, dass du alles kannst. So wie Paulus, durch ihn vermag ich alles. Wenn du an einen großen Gott glaubst, du brauchst keinen großen Glauben, aber du brauchst Glauben an einen großen Gott. Das ist A und O. In Habakkuk Kapitel 3, Vers 19, ist im Alten Testament. So Habakkuk 3, Vers 19. Der Herr, der mächtige Gott, gibt mir Kraft. Der Herr, der mächtige Gott, gibt mir Kraft. Er macht mich leichtfüßig wie eine Gazelle, wie ein Hirsch oder Gämse und lässt mich sicher über die Berge streiten, springen. Also, der Herr gibt mir Kraft und macht meine Füße leicht. Ich werde leichtfüßig. Das ist was Großartiges. Du kannst plötzlich laufen, springen, hüpfen. Und das ist immer, wenn Gott Menschen berührt. Und wir werden am Schluss nachher von dem Mann von Lystra noch ganz kurz hören. Der Mann saß da, von Geburt aus war er schon gelähmt, der ist noch nie gegangen. Aber als er glaubte, hat Paulus gesagt, du, steh auf. Und er hüpfte und sprang und die Leute waren alle verblüfft. Leichtfüßig, dass du über deine Probleme leichtfüßig bist, dass du auf Schlangen und Skorpione treten kannst, ohne Angst zu haben. Die beißen. Nein, leichtfüßig. Ein Mensch, der an Gott glaubt, bitte entschuldigt, und der lebt ein leichtes Leben. Leichtfüßig. Der geht seine Straße fröhlich. Und versucht nicht, linker Fuß, rechter Fuß, wie mache ich das richtig? Leichtfüßig. Er macht meine Füße leichtfüßig wie die Gazelle. Und weißt du, du kannst plötzlich, mit einmal kannst du die Berge, die steilsten Berge besteigen. Als ich in Gede in Israel war, da sagt der Reiseleiter, schau hin, diese Gämsen, von dem sprach hier der David, diese Gämsen, die gehen fast steile Wände hoch. Wenn Gott in deinem Leben dir begegnet, gehst du die Wände hoch, glaub mir das. Oder schaffst du. Und die Gämsen, die sind da gestiegen. Ich dachte, Mensch, die fallen bald runter. Nein, ein Fuß nach dem anderen. Die Gämse ist das trittsicherste Tier. Du machst meine Füße den Gämsen, der Gazelle gleich. Dass du über die Berghöhen schreiten kannst, über die Gipfel. Über die Pässe, die man nicht überwindet. Mit Gott kannst du schwierige Wege gehen. Du machst meine Füße leichtfertig. Das ist, wenn du Gott anschaust, über Gott meditierst, über Gott nachdenkst. Und das ist das A und O. Denke Tag und Nacht über Gott. Nicht über deine Probleme, über deine Krankheit, über deine Schmerzen. Du sollst Gott die Ehre geben. Und nicht der Krankheit, den Problemen, den Schmerzen. Preise Gott. Und du wirst merken, du kriegst plötzlich leichte Füße. Du kriegst leichte Füße. Du kannst schwierige Wege gehen. Meistens schwierige Situationen, in schwindelnder Höhe, da fällst du nicht runter, du bist dann schwindelfrei. Kannst dein Gleichgewicht halten, diese Balance kannst halten, hast keine Angst, dir geht die Luft nicht aus dort in dieser Höhe. mit meinem Gott, wenn er meine Füße leicht macht, dann kann ich in 5000 Meter Höhe ohne Gasmaske und ohne Sauerstoffgerät. Weißt du, da geht mir die Luft nicht aus. Gott ist bei mir. Der Gott des Himmels ist bei mir. Gott ist meine Stärke, hat der Dichter hier gesagt. In meinen schwachen Stunden. Hast du auch mal eine schwache Stunde? Ja, da wo wir scheitern, wo wir nicht mehr weiter können, wo wir sagen, wie dieser Mann Gottes da in der Bibel, ach Gott, lass mich sterben, ich bin lebensmüde. Verstehst? In meinen schwachen Stunden gibt der Herr mir neue Kraft, schwachen Menschen. Du bist meine Stärke. Wie schnell sind wir erschöpft? Du musst nur, ich weiß nicht, wie viele von euch Marathonlauf machen werden hier oder wollen. Und sagt, du bist schon nach 500 Meter platt. Verstehst du? Schon nach 500 Meter kriegst du schon mit dem Herzen Probleme. Aber du bist erschöpft, ausgelaugt, kraftlos, müde und schlapp. Aber die, die auf den Herrn harren, sagt meine Bibel, ich weiß nicht, ob das bei dir auch steht, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Die laufen und werden nicht müde. Die fahren auf wie Adler. Gott ist meine Stärke, meine Kraft, meine Hoffnung. Unsere Kraft, Geschwister, liegt einzig und allein in der Gegenwart Gottes. Er ist bei mir. Da muss nicht viel passieren. Er muss nur bei mir sein. Oder besser, ich bin bei ihm. Ich bin bei ihm. Und ich habe die Gewissheit, das ist mein Gott. Ich bin bei ihm, arbeite mit ihm zusammen, fürchte mich nicht. Wenn es kritisch wird, wenn es nicht mehr weitergeht, dann kann ich mit ihm rechnen. Er ist bei mir. Ich verlasse mich auf ihn. Durch Gott sind wir, ja, sind meine geistlichen Moleküle, meine ganzen Zellen, die sind voller Dynamik, voller Leben. Plötzlich, ja, da lebt alles in mir. Die auf den Herrn harren, die fahren auf. Krebszellen entstehen nur, wenn sie sich verselbstständigen und so weiter, sich abnabeln vom Körper und so Eigendynamik entwickeln. Aber plötzlich, wenn ich auf den Herrn harre, entwickelt der Herr meinen ganzen Organismus, meinen ganzen Körper, meinen Leib und meine Seele, die werden erquickt, durchblutet von der Liebe Gottes. Plötzlich bin ich positiv gestimmt. Römer Kapitel 8, Vers 21. Da werden meine Moleküle, meine Zellen erneuert. Ich bin nicht mehr Knecht, gefangen, Sklave. Ich bin frei von der Vergänglichkeit. In dem Moment, wo du an Gott glaubst und Gott anschaust, bist du frei von der Vergänglichkeit, von diesem Dreck dieser Welt. Bist erlöst. Hast eine ganz andere Vision, ganz andere Schau. Wie war das bei der Frau in Markus Kapitel 5, Vers 21, diese blutflüssige Frau? Wie war das bei der? Wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren. Plötzlich hört der Blutfluss auf. Plötzlich der ganze Körper wird durchströmt von der Heilung. Wenn ich nur könnte ihn berühren. Und wenn du in die Nähe Gottes kommst, plötzllich sind deine Zellen kerngesund, werden erneuert. Und nach 7 Jahren bist du ein neuer Mensch. Weißt du, unsere Zellen erneuern sich alle 7 Jahre. Ganz ausrechnen, wenn du über 60 bist, wie oft du dich da erneuert hast schon inzwischen. Und Gott will mich erneuern. Er erneuert unsere Jugend oder im Alter. Deshalb, die Alten werden voll Leben sein, hat der Dichter hier gesagt. Oder das andere Mal, Jesus berührt das Mädchen da von diesem Synagogenvorsteher und sagt auf Chaldäisch, Talitha cum, Mädchen, steh auf. Und dieses Mädchen richtet sich auf und kannst ihr was zu essen geben? Du siehst, Gott berührt und, oder Jesus berührt, die Kraft Gottes berührt und plötzlich steht das Mädchen auf. Sag mal, was ist mit mir los gewesen? Habe ich geschlafen? Plötzlich ist ein Wunder passiert. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher und wollte essen. Ein gutes Zeichen für einen gesunden Menschen ist, wenn er Appetit hat und essen will. 2 Worte seinem toten Körper. Und könnte ich nur berühren den Saum seines Kleides. Nur ein Akt. Und schon ist die Sache passiert. Jesu Worte haben Kraft. Mein Gott ist ein starker Gott. Halleluja. Wie stärkt dich Gott? Und ich werde jetzt ein paar Dinge sagen, die musst du verstehen oder nicht verstehen. Wenn du es nicht verstehst, dann lass es bleiben. Aber ich möchte dir ein paar Wahrheiten sagen. Wie wirkt Gott? Wie wird man stark im Herrn? Wie stärkt Gott einen Menschen? Ein Star. Jetzt haben wir ja diese Berlinade hier bei uns. Da wollen sie alle auf dem roten Teppich laufen. Und sich da flanieren und sich vorstellen. ein Star, und jetzt pass auf, ein Star, Superstar, egal, diese ganz hoch oben, diese Größen, wenn ihnen niemand mehr zujubelt, platzen sie wie Mehlsäcke zusammen. Wenn ihnen niemand applaudiert, wenn sie niemand mehr blitzt und wenn jemand kein Autogramm von ihnen mehr haben will, dann, mit mir stimmt was nicht. Habe ich was falsch gemacht? Und so weiter. Wenn du deinen Problemen nicht zustimmst, die machen pleite. Die gehen ein. Hör mal, was ich dir sag. Weißt du, wenn du dich nicht zu deinen Problemen bekennst, wenn du über deine Probleme nicht redest, wenn sie nicht immer im Gespräch bleiben bei dir, dann sagen die, was suche ich doch bei dir? Deine Probleme wollen immer aktuell sein, dass du sie immer anredest, immer erwähnst, dass du immer beachtest, aber ignorier sie mal. Ignorier sie mal und sagst, lass es. Wisst ihr, ich habe gestern etwas gesagt, viele haben es nicht verstanden, wahrscheinlich werden es auch nicht verstehen. Du musst den Teufel auslachen. Nicht nur ausheulen, auslachen. Weißt du, wenn du deine Probleme nicht ehrst, wenn sie nicht Nummer eins in deinem Leben sind, an erster Stelle, dann gehen sie los, hauen ab bei dir. Dann halten sie sich bei dir nicht. Sie sagen, was soll ich da? Der interessiert sich nicht für mich. So wie diese Leute da, die Stars, der interessiert mich nicht, kauft meine Schallplatte nicht. Diesen Leierkasten, dass da immer wieder das Gleiche vorgeleiert wird. Weißt du, wenn du bei manchen Leuten einmal die Geschichte gehört hast, dann kannst du sie besser erzählen als sie selber. Ja, kannst du besser erzählen als sie selber. Aber die merken, die Probleme merken plötzlich, ich entfremde ihnen, ich produziere in ihrem Leben nichts mehr und ärgere sie nicht mehr, sie ärgern sich nicht mehr. Der Teufel siegt in unserem Leben, wenn wir uns ärgern. Und Gottes Kraft gewinnt in unserem Leben. Also Plus und Minus, wenn wir Gott anschauen, nur Gott anschauen. Einfach in Liebe, ihn bewundern und bestaunen. Satan und sein Reich, seine Geister, seine Engel leben nur von Anbetung. Die waren die Engel der Anbetung. Alles kam beim Luzifer vorbei. Ja. Und wenn jetzt einer den Teufel nicht mehr anbetet, wird er krank. Kriegt er Komplexe. Jetzt das Dämonische, das Negative, wenn einer das Negative nicht mehr als Nummer eins macht, sondern, naja, das haben wir auch, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Denn wenn du diese Dinge nicht mehr verehrst, sondern diese Superstars, diesen Teufel, dann kann das Böse nicht existieren. So besiegst du das Böse in deinem Leben. Das Böse kann nicht mehr existieren, wenn es nicht mehr geehrt wird. Wenn es nicht mehr beachtet wird, wenn es nicht mehr geschätzt wird, wenn es nicht mehr ernst genommen wird, du Ärmster. Nein. Wenn es Anbetung nicht mehr bekommt und du es verweigerst, wenn ihm niemand zujubelt, dann sagt er, ich muss ein anderes Geschäft mehr suchen. Oder woanders hingehen. Der Teufel will immer unsere Aufmerksamkeit. Bet mich an. Das ist nämlich, was er von Jesus wollte. Bet mich nur an. Der lechzt nach Anbetung. Und die Christen, die geben ihm noch das Futter. Und dienen ihm. Wenn niemand mehr an ihn glaubt, niemand an ihn denkt, niemand ihn ernst nimmt, keiner mehr Ehrfurcht hat. Weißt du, wir müssen die Achtung vor dem Teufel verlieren. Paulus sagt, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sind wir des Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Wir interessieren uns nicht über Leben und nicht um Tod. Dann frage nicht mehr nach Himmel und Erde. Das, was der Mann da gesagt hat. Weißt du, ob wir leben oder sterben, dann sagt er, ich bin fertig. Der Teufel kann dich nicht mehr beherrschen und kontrollieren, wenn du den nicht mehr ehrst. Wie auch immer. Wenn du keine Ehrfurcht vor ihm hast, wenn du ihm keine Ehre schenkst, dich mit ihm nicht abgibst, es kann noch warten. Die Krankheit kann noch warten. Probleme können noch warten. Weißt du, ich muss noch beten, meine stille Zeit. Und das merkst, was ist dein erster Gedanke und was ist dein letzter Gedanke? Das kann alles noch warten. Ich kann noch in die Apotheke gehen und mir die Tabletten holen. Aber zuerst einmal werde ich meinen Gott loben und preisen, schaue den Himmel an, gehe mal spazieren. Wenn du sie nicht mehr anbetest, hast du gewonnen. Bet mich an. Der Teufel will angebetet werden und alles, was er so in seinem Paket hat. Du hast gewonnen, wenn du Jesus groß machst und sagst, Jesus, du bist wunderbar. Du bist mein Heiler. Du bist mein Retter. Wenn du von Jesus dem Teufel was erzählst, dann erzählst du von der Konkurrenz. Denn Jesus ist die Konkurrenz vom Satan. Was? Du redest von der Konkurrenz? Oder wenn du ihn auslachst? Oh, mein Jesus. Oh, Halleluja. Süßer Jesus. Versuch mal, Deutsch für Deutsch ist kompliziert zu sagen, süßer Jesus. Engländer können es besser sagen. Aber Deutsche, süßer Jesus, liebster Jesus. Versuch mal, die ganzen süßen Namen über Jesus auszusprechen. Und du wirst sehen, wie schnell der Teufel läuft und rennt. Wenn du ihn so verspottest auf diese Art und Weise, du musst zynisch werden dem Teufel gegenüber. Sonst wirst du mit ihm nicht fertig, er wird mit dir fertig. Das kann ich dir schriftlich geben. Wenn du ihn beachtest, nein, ich beachte Jesus, sein Wort gilt mir. Sein Werk. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen, was du alles brauchst. Da geht es ums Essen, ums Trinken und Gesundheit und so vieles andere mehr. Entehre den Teufel und du hast gewonnen. Ehre Gott. Also kannst du nicht zwei Herren dienen. Entweder Gott oder dem Fürsten dieser Welt. Sag ihm, was er ist, was seine Zukunft ist. Mach ihn lächerlich. Erzähl, also der will mich fertig machen mit Krankheit. Aber ich lasse mich nicht unterkriegen, ich vertraue Gott. Und der, wo Gott vertraut, der steht immer wieder auf. Kinder Gottes stehen immer wieder auf. Wir fallen, der Gerechte fällt 7-mal des Tages, aber er steht immer wieder auf. Das ist nicht nur, dass er Fehler macht, nein, er fällt, stolpert, wird schwach. Und der Herr greift einem unter die Flügel. Wenn du ihn verleumdest, beschimpfst, beleidigst, eine Schmährede redest, versuch einmal über die Krankheit, alles Negative über die Krankheit zu sagen. Das ist für den Teufel. Sag mal das so. Und du wirst merken, du, die wollen mit mir nichts mehr zu tun haben. Die ziehen sich zurück. Du machst Jesus groß, du bekennst dich zu Jesus, liebst Jesus und für den Teufel ist kein Platz mehr da. Sag ihnen, sag deinen Problemen die Stärke Gottes. Zieh ihnen das Fell runter. Ja, komisch. Das habe ich gesagt, du entweder verstehst oder verstehst nicht. Es ist kompliziert, aber ich möchte dich motivieren. Steh auf. Bleib nicht sitzen, wo du bist. Weißt du, auch der Teufel lässt sich nicht spotten. Nicht nur, dass Gott sich nicht spotten lässt, auch der Teufel. Fang an, ihn zu verspotten, zu verachten. Aber was wollen die? Armut, was ist das? Das Himmelreich gehört ihnen, den Armen. Nicht den Reichen, den Armen, armer Lazarus. Den Armen gehört. Na, sagen wir mal, die Reichen nur. Lachen ist eine ganz starke Waffe im geistlichen Kampf. Das muss jetzt nicht in der Gemeinde machen. Ich brauche das nicht. Das ist dein Problem. Ich will dein Grinsen nicht sehen. Aber zu Hause vorm Spiegel. Halleluja. Während du dich föhnst, rasierst oder was sonst noch. Ausgiebig lachen. Und ich sage euch, ausgiebiges Lachen. Die Deutschen, die Menschen, die Materialisten hier im Westen, die haben verlernt zu lachen. Ich habe im Slums in Neu-Delhi und in Madras, ganz schlimm in Madras war es. Weißt du, Kinder spielen im Dreck, in der Pfütze, aber die sind so glücklich. Die Mutter schüttet ein bisschen Wasser auf den Kopf, die lachen. Ich habe so viele lachende Menschen hier in Deutschland nicht gesehen. Du siehst die fast gar nicht mehr. Die sind ausgestorben. Nur noch am Karneval vielleicht, so blöde Laien. Aber Lachen, ausgiebiges Lachen ist gesund für Körper und Seele. Diese Geheimnisse werde ich dann am Freitag noch darüber ein bisschen sprechen. Salomo sagte einmal, Fröhlichkeit ist gut für die Gesundheit. Fröhlichkeit ist gut für die Gesundheit. Mutlosigkeit hingegen raubt einem Menschen die letzte Kraft. Mutlosigkeit. Fröhlichkeit. Deshalb fang an, fröhlich zu sein. Er zog seine Straße fröhlich weiter, nachdem er getauft worden ist, dieser eine. Mediziner sagen, wer viel lacht, lebt gesund. Wer viel lacht, lebt gesund. Nicht wer viel heult, Buße tut und Kummer hat und verzweifelt ist. Bei einem richtigen Lacher erreicht der Atem manchmal bis zu 100 Stundenkilometer. Beim richtigen Lachen. Kinder lachen bis zu 500 Mal am Tag. Erwachsene bei uns in Deutschland höchstens 20 Mal. Und da kannst du ausrechnen, wie gesund sie sind. Kinder, die lachen sogar im Schlaf. Hast du noch nicht gesehen, wie die Kinder so im Schlaf lachen? Ja, im Schlaf lachen. Ein gesunder Mensch sollte mindestens, sagen die Wissenschaftler, 200 Mal am Tag lachen. 200 Mal. Lachen, nicht nur heulen. Der Mensch hat das Lachen verlernt. Er hat auch das Glauben verlernt. Alles miteinander verlernt, weil er nicht mehr sich freuen kann über kleine Sachen, Kleinigkeiten. Er hat das Hören verlernt, das Sehen verlernt, Staunen verlernt. Verstehst du? Du sollst sogar weinen. Sie weinten vor Freude, heißt es am Ostermorgen. Die Menschen, die haben das positive Denken verlernt. Die meisten haben sogar das Singen verlernt. Glauben wir, so viel wie wir hier singen, singen die Leute nirgendwo. In der Kirche oder sonst wo. Da singen sie einen Choral, dann kommt die Predigt, das Vater Unser und dann noch ein Choral und dann gehen sie nach Hause. Aber weiß, aber singen ist fröhliche Menschen, da lass dich fröhlich nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Und du siehst, die, wo nicht mehr singen, sind böse Menschen, die nicht mehr singen können. Weißt du, der Junge mit der Mundharmonika. Verstehst du, du sollst wieder Freude haben, ein bisschen musizieren, auch wenn es falsch ist. Jeder Mensch kann singen, so wie jeder Vogel zwitschern kann. Fang an zu singen. Muss nicht also Superstar sein. Verstehst du, dass nachher irgendwo an der großen Bühne singen? Sing für dich selber. Weißt du, wir sollen für uns selber singen. Für uns selber beten. Für uns selber Gott loben und preisen. Für uns selbst. Es geht ja um deine Seele, nicht um die anderen. Lass doch die anderen machen, was sie wollen. Deine Seele. Du erquickst meine Seele. Lachen befreit dich von deinem seelischen Druck. Lachen befreie dich von dem Stress. Fang an so. Verstehst du? Und dann kicherst du und kicherst du. Jemand hat versucht, in einer U-Bahn einen Test gemacht. Der hat angefangen zu lachen. Ich habe jetzt dieses Video auch durch Internet mal geschickt zu einigen Leuten. Der hat probiert zuerst. Der fing an zu lachen. Der guckt irgendwas an und fängt an zu lachen. Und plötzlich lacht die ganze Abteilung. Lacht die ganze Abteilung. Ist ansteckend. Ist ansteckend. Befreiend. Ich will dir nur ein paar Wahrheiten sagen. Weißt du, wenn du Gott entdeckst, du reflektierst die Freude wieder. Die Freude an Gott. Du sollst lernen, den Teufel auszulachen, die Ängste, die Tyrannen, die Diktatoren. Egal, was die machen. Hier bei dem im Hitlergericht hier an der Ufer, am Reichsbeetsufer, da wurde ein Jesuit, ein Priester, katholischer Priester, wurde da, hat Hitler ausgelacht. Als der hing irgendwo und sagt, was will, denn sein Schnurrbart ist nicht richtig rasiert. Irgendwas hat er Negatives über Hitler gesagt, über sein Schnurrbart. Und dann wurde er verhört, wurde verurteilt und sagte, Sie können mich hier verurteilen und auf der Stelle erschießen. Aber ich sage euch eines, die ganzen Nazis, ihr werdet dem Teufel den Schwanz putzen. Und das ging dem Richter zu weit. Dann sagt er, der Mann ist des Todes schuldig, aber der ist im Himmel. Und die putzen den Schwanz dem Teufel. Verstehst? Die machen das. Das ist ein mutiger Priester gewesen. Der hat nichts zu verlieren. Wir als Kinder Gottes haben nichts zu verlieren, weil wir einen Gott haben und wir haben ein ewiges Leben. Die können nur das Leben hier nehmen, aber die können uns das ewige Leben nicht nehmen. Und ja, der hat seinen Spott gehabt. Der Hitler, sein Schnurrbart ist nicht richtig. Den hätten wir besser rasieren sollen. Lach mal die Krankheit aus. Lach mal deinen Ärger aus. Und du wirst merken, plötzlich, der Ärger ist nicht mehr da. Der löst sich in Luft auf. Freude am Herrn ist unsere Stärke. So heißt es in meiner Bibel. Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Du musst deine Lust an Gott haben. Nicht an dir, nicht an den Menschen, nicht an die Umwelt, Lust am Herrn. Und dann wird die Umwelt sich zuneigen, dann wird dir alles zufallen. Habe deine Lust am Herrn. Du sollst dich freuen und jubeln. Verlorene lachen nicht. Die haben nichts zu lachen. Gefangene haben nichts zu lachen. Aber Paulus und Silas im Gefängnis, als sie mit dem Lobgesang anfingen, da bebt die Stätte. Und Gefangene werden plötzlich frei. Die Fesseln fallen ab. Immer wenn Menschen Gott loben und preisen, fallen die Fesseln ab. Das, was dich gefangen hält, egal wo du bist, im Feuerofen oder im Stock. Wenn du Gott lobst, plötzlich bist du frei. Die drei Männer im Feuerofen, die lobten auch Gott. Hör mal, lies mal. Daniel, sie priesen Gott und lobten Gott und so weiter. Und dann war der vierte Mann dabei. Das war der Herr Jesus Christus oder Erzengel Gabriel. Fang an zu lachen. Depressive Menschen können nicht lachen. Kranke können nicht lachen. Können nur knurren. Arme, die können auch nicht lachen. Die denken immer die ganze Zeit ans Geld. Die Reichen, die haben kein Geld, die haben Geld und wissen nicht, wie sie das unterbringen sollen. Und die Armen haben kein Geld und die denken die ganze Zeit an Geld. Die Leute denken nur ans Geld. Aber lasst uns freuen am Herrn. Hab deine Lust am Herrn. Satan ist entmachtet. Und du bist nicht mehr von ihm abhängig, wenn du die Freude am Herrn hast in deinem Leben. Wenn du lachst, wenn dein Mund voll Lachen ist. Gott ist meine Stärke, Gott ist meine Kraft, Gott ist mein alles. Wir kämpfen gegen Mächten und Fürsten und Gewalten, die unter dem Himmel herrschen, die nicht irgendwo auf dem Bundeskanzleramt oder im Reichstag sind. Im Warschauer Ghetto, da war der Jäckele, so hieß er, und der Jäckele war ein ganz schlauer Mensch. Er war ein Jude, die lebten im Ghetto, und der Jäckele nahm die Nazi-Melodien und hat jiddische Texte untersetzt. Und jetzt sind die Nazis vorbeigegangen, die singen im Ghetto die Jäckeles-Lieder. Aber weil sie jiddisch gesungen haben, also, aber die Melodie war Nazi-Melodie. Also die haben die Melodie gesungen und die konnten ihnen nichts anhaben. Die haben ihren Frust abgebaut durch Singen. Die farbigen Sklaven auf den Plantagen des Amerikas, die haben die Spirituals und die Gospels gesungen. Das hat sie befreit. Du musst etwas tun. Wie groß ist mein Gott? Wie viel in die Jerichos Mauern? Und du wirst merken plötzlich, da können die Nazis, die Dämonen können nichts tun. Die sagen, ja, sie singen unsere Melodien, aber nicht unsere Texte. Nicht unsere Texte. Wir singen nicht die Texte vom Teufel. Wir singen unsere eigenen Texte. Unsere Melodie. Martin Luther, die Reformation wäre nie Reformation geworden, hätte der Martin Luther nicht auch den Gesang neu entdeckt. Eine feste Burg ist unser Gott. Ja. Und weißt du was, welche Melodien der Hitler genommen hat? Luther genommen hat. Luther hat die Melodien von den Gossenschlagerlieder genommen. Also, was die in der Kneipe gesungen haben. Dies hat er genommen. Eine feste Burg ist unser Gott, ist eine Melodie aus dem Wirtshaus. Nur untersetzt mit Gott. Und du solltest dein Leid, was da ist, untersetzen und sagen, lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist, deinen hochheiligen Namen. Fang an, Gott zu loben. Wie groß ist mein Gott? Sag Satan, ich brauche deinen Schutz nicht, deine Hilfe. Du kannst mir nicht helfen, hast bisher nicht geholfen, wirst auch nachher nicht helfen. Ich brauche nicht deinen Beistand. Du musst nicht die Rüstung dieser Welt nehmen und sagen, so du mir, so ich dir, oder die Waffen dieser Welt. Nein, du hast andere Waffen. Deine Waffen sind die Waffen des Geistes. Denk an diesen kleinen jungen David. Ich komme zu dir im Namen des lebendigen Gottes. Ich komme nicht mit Spieß und Schwert und Schild und so weiter. Nein, ich komme im Namen des Herrn. Der hat zuerst probiert, in der Rüstung Sauls zu kommen. Geh in deiner Rüstung, so wie Gott dich geschaffen hat. Und er provozierte den Goliath. Der wurde wütend. Und du kommst zu mir wie zu einem Hund. Du musst zum Teufel kommen wie zu einem Hund. Das ist dein Riese, dein Problem, dieser Goliath. Sonst wirst du mit ihm nicht fertig. Weißt du, du musst nicht auf das Äußere schauen. Der kann groß sein, aber Riesen sind eigentlich nichts, sind Missbildungen. Riesen, so von 2 Meter und mehr, sind nur Missbildungen. Die sind nicht richtig gewachsen, körperlich. Dann pustest du ein bisschen und kippst du schon um. Und du musst nicht mit ihren Waffen, ihnen kämpfen, sondern mit den Waffen, die Gott dir gegeben hat, dir anvertraut hat, dir gezeigt hat. Gott bereitet sein Volk für ein anderes Leben, ein Leben im Glauben, nicht in Ängsten und Furcht und so weiter. Schau auf Gott, was habe ich dem Pharao alles angetan? Und ich habe euch mit so viel Gerichten und Plagen rausgeführt, mit mächtiger Hand, schon allein rausgeführt, bis ihr zum Roten Meer kamt. Und ich werde jetzt mit mächtiger Hand euch weiterführen und weiterleiten und weitersegnen. Ich war bisher mit euch und ich werde auch weiter bei euch sein. Macht euch keine Gedanken. Wie viel Gebetserhörungen, wie viel Wunder hast du schon erlebt in deinem Leben? Fang an. Und sagst, ich erlebe nichts. Ja, doch. Du rechnest nur nicht mit deinen Wunder und mit deinen Gebetserhörungen. Du machst keine Buchhaltung. Schreib sie auf, was Gott alles in deinem Leben schon getan hat. Was er schon erfüllt hat. Wie er dir geholfen hat. Und da wirst du merken, mein Gott ist ein großer Gott. Ein mächtiger Gott. Fang an, so wie der Jäckele, in Warschauer Ghetto zu singen, Gott zu loben, zu preisen. Nimm einen Schlager da aus dem Radio, was dir sowieso schon wie ein Ohrwurm drin sitzt da, Argentina, Argentina, Argentina. Verstehst du sonst noch was? Welche Melodien? Verstehst? Und dann nimmst deine Melodie und deinen Text. Kinder Gottes sollen anfangen zu singen. Wenn die Welt singen kann, weißt du, die Welt hat uns bestohlen mit ihren Liedern. Elvis Presley, Michael Jackson und alle, die haben uns bestohlen. Die haben die christlichen Lieder genommen, das, was die Christen machen. Elvis Presley, der ist in der Pfingstgemeinde groß geworden, sein Vater war Prediger. Verstehst du? Voll Heiligen Geistes. Und er hat gesehen, wie die heiligen Roller da rollen. Und er hat einen Rock'n'Roller dann geschaffen. Auf seiner Art. Der hat uns bestohlen. Wir sollen Gott loben und preisen. Und nicht die. Und jetzt, wir müssen jetzt wieder die Sache zurückstehlen. Ihre Melodien. Und was auch immer ist. Wir müssen uns diesen dämonischen Mächten uns nicht unterwerfen. Ja, das ist ein weltliches Lied. Wir sind ja in der Welt auch, übrigens. Wir sind noch nicht im Himmel. Verstehst du? Wir sind noch hier in Deutschland. Wir müssen uns entziehen dem Einfluss Satans. Und wir entziehen dem Satan die Luft oder lassen die Luft aus durch Worte. Es steht geschrieben. Erkenne deine Berufung, wie wichtig das ist, wozu du berufen bist. Du bist berufen, gegen den Strom zu schwimmen. Als ich sah, wie geht's den Gottlosen so gut, du warst noch nicht im Tempel, du warst noch nicht im Heiligtum. Und erst wenn du dort bist, dann merkst du, das System dieser Welt ist so vergänglich, so nichtig, so leer. Schau du die Gottlosen an, wie leer die sind. Die musst du mal anklopfen, die sind hohl in ihren Gedanken. Es gibt unzählige Beispiele. Wo in der Geschichte, wo wir Menschen begegnen oder in unserer Umgebung, du kannst genug Beispiele, Menschen sind hohl, sind leer. Was haben sie? Wir sollen wieder anfangen zu sprudeln. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Gott will dir seine Kraft offenbaren, er will dir seine Größe zeigen, er will seine Allmacht dir zeigen. Und lass dich nicht vom Teufel betäuben und dann irgendwas einreden und einsuggerieren. Dein Leben hat Wert, von Gott aus gesehen. Du bist wertvoll in seinen Augen. Und Gott hat dich bei deinem Namen gerufen und du gehörst ihm. Du kannst also Menschen begegnen, die haben Probleme über Probleme, aber die sind Kinder Gottes. Sie ziehen ihre Straße fröhlich weiter. Sie halten sich nicht an diesen vergänglichen Dingen, an diesem irdischen. Das vergeht alles. Wie sind die Märtyrer in den Arenas hineingesprungen? Die sind singend reingesprungen. Oh, Löwe! Schön, dass es dich gibt. Hab schon lange keinen Löwen mehr gesehen. Und die sind auf die Tiere zugerannt. Die haben den Tod gesucht. Weil sie keine Angst vor dem Tod gehabt haben. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Wir sind des Herrn, ob wir leben oder sterben. Viele Menschen suchen nur Anerkennung in dieser Welt. Aber such die Anerkennung bei Gott. In der Nähe Gottes sein, dass Gott dich sieht. Dass Gott dich versteht, dass Gott dich hört. Paulus war für die Welt tot. Die Welt interessiert ihn nicht mehr. Das ganze System interessiert ihn nicht mehr. Er hat den Herrn, wenn ich dich nur habe, interessiert mich Himmel und Erde nicht mehr. So ein Mensch musst du werden. So ein Mensch musst du werden. Wie wird man? Indem man gar nicht mehr so ernst nimmt auf dieser Welt. Nur noch Gott. Nur noch die Ewige. Den Ewigen. Und die Ewigkeit selbst. Nur noch Gott. Weißt du, in den Augen der Menschen kannst du ein Versager sein. Paulus war ja auch ein Versager. In der Religion, der hat so eine tolle Ausbildung gehabt und was hat er gemacht? Er ist ein Christ geworden. Verstehst du? Nur ein Christ geworden. Was hätte er da für eine Karriere machen können im Judentum? Hätte einen Talmud schreiben können und noch neue Ergänzungen bringen können. Aber nein, das alles hat er nicht gemacht. Er ist Christ geworden, ging in die Mission, aufs Missionsfeld. Paulus kann allein stehen, weil er Gott auf seiner Seite hat. Weil er Gott vertraut. Er kann kämpfen, bei Schiffbruch, und er hat ein paar Mal Schiffbruch gehabt in seinem Leben, mit wilden Tieren, mit falschen Brüdern, der kann alles möglich machen. Ich kann alles, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Der braucht nicht die Anerkennung da von ein paar Hanseln da in Judäa. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was Gott mit meinem Leben vorhat, ich weiß, was er will und was er vermag. Viele Menschen verstehen nicht, wie Christ sein kann, ein guter Christ. Ich meine nicht die Christen, was wir hier im Land auf und Land ab haben. Das sind die Christen, also Wischiwasche, Feiglinge, Weichlinge. Weißt du, die sind, die heutigen Christen halt hier, guck mal, die zahlen nur Kirchensteuer, gehen ab und zu mal in den Gottesdienst, aber ein echter Christ, der schwimmt gegen den Strom, kämpft den guten Kampf des Glaubens, läuft und lässt sich nicht unterkriegen. Er glaubt an den starken Gott. Er weiß, ich kann nichts, aber er schafft es. Und du kannst nicht erfolgreich kämpfen, solange du noch Anerkennung bei der Welt suchst. David, erst als er abgelegt hat, die Rüstung von Saul, und sagte, ich gehe so mit meinem Gott, wie ich geschaffen bin. Dann hat er erst erfolgreich kämpfen können. Wir sollen aufhören, dass wir von der Welt sind. Bin ich richtig angezogen? Habe ich die richtige Ausbildung? wer steht alles hinter mir? Wenn du Gott auf deine Seite hast, dann interessiert dich gar nicht mehr, wer hinter dir steht. Gott steht da. Gott hilft mir. Gott hilft mir. Und dann bist du ein Starker. Weißt du, mit Gott bist du, wenn du mit Gott verbunden bist, dann bist du nicht mehr schwach. Der Schwache ist stark, weil er mit einem Starken sich verbunden hat. Gott vertrauen, das ist die Quelle wahrer Stärke. Ganz schnell noch. Darum will der Teufel dir den Glauben absprechen und dich erschüttern, dass du nicht an Gott glaubst. Weil er weiß, das ist deine Stärke, deine Kraft. Und die große Kraft liegt nicht im Starksein, dass du stark bist, sondern wer hinter dir steht, wer dich unterstützt. Und nicht, welche Waffen du da gebrauchst. Nein, wer steht hinter dir? Jesus sagt zu einer Gemeinde einmal, du hast eine kleine Kraft, aber du hast meinen Namen nicht verleugnet. Die Kraft. Weißt du, du musst nur verstehen, du musst nicht stark sein, du musst nur den richtigen Schalter bedienen. So ein Klick und der Schalter ist aus. Da musst du nicht den Vorschlaghammer nehmen oder einen Panzer, Kanonen nehmen. Nein, nur du musst den richtigen Schalter richtig bedienen im richtigen Augenblick. Und da kannst du ganz kleine Kraft haben. So, da drückst du hier und ist aus. Dann drückst du es wieder an. Verstehst? Ist so einfach. Aber wir machen so kompliziert. Wir wollen alles verstehen. Du musst nur den Schalter bedienen können. Und das gilt auch im Geistlichen. Im Geistlichen, da musst du nicht die ganze Dogmatik kennen und die ganze Liturgie kennen, die ganze Geschichte, Kirchengeschichte kennen. Nein, du musst nur den Schalter richtig bedienen. Gott einschalten und Gott ausschalten. Den richtigen Gebrauch des Namens Jesu. Und weil du meinen Namen nicht verleugnet hast, stehe ich zu dir, bekenne mich zu dir. Schau die Männer, wo sie auch immer waren, Paulus, Silas, die drei Männer im Feuerofen, sie standen, Gott stand zu ihnen und Gott hat sie durchgebracht, wo auch immer und wie auch immer. Die Fesseln sind abgefallen. Wenn Gott unsere Stärke ist und Gott ist unsere Kraft, weißt du, dann kann dir niemand mehr die Luft abschneiden. Dann kann dich niemand Kopfschmerzen mehr machen. Da kann dich niemand mehr in Panik bringen. Wenn Gott deine Stärke ist, naja, das ist so. Dann können die boykottieren, so viel sie wollen, aber Gott wird mich mit Raben versorgen. Plötzlich, stell mal vor, Gott wird mit Raben die Menschen versorgen. Da sitzt du auf dem Balkon und dann kannst du jeden Tag dein Schnitzel. Gott braucht nicht aber Raben, Gott kann es sogar mit Spatzen machen. Ich sage es nur, wenn Gott unsere Stärke ist, kann uns niemand mehr verunsichern. Wenn Gott unsere Stärke ist, dann lässt uns Wut und Ärger der Welt kalt. Dann können wir die Spannungen ganz anders verkraften. Dann genießt du das Negative, jetzt bitte halt dich fest, als eine Delikatesse. Dann genießt du das als eine Delikatesse und sagst, ja, machst dich lustig, machst Witz draus und sagst, ja, guck mal, das ist das, was mir passiert. Gott hat mir da rausgeholfen, mit Raben hat er mich versorgt. Oder mit deiner Witwe. Oder wie auch immer. Wenn Gott deine Stärke ist, kann dich niemand mehr unter Druck setzen, unter Zwang bringen, kann dich niemand begrenzen, dann verkraftest du das Ungerechte in deiner Umgebung, das Lieblose, das Herzlose. Wenn Gott deine Stärke ist, dann macht das Negative dir nichts mehr aus. Der Feind ist nämlich entwaffnet, dein Feind. Wenn du die Autorität Gottes kennst und weißt, Gott ist für mich, wer und was kann gegen mich sein? Wer und was kann mich von der Liebe Gottes scheiden? Gott sagte in Jesaja 54, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet hat. Keine Waffe, überleg einmal. Und das kannst du sagen, das ist für mich. Die meisten Leute lesen für andere Leute. Lies mal für dich, hör für dich selber, was jetzt da drin steht. Keine Waffe, die man gegen dich geschmiedet hat, wird Erfolg haben. Jede Zunge, die gegen dich spricht, wird keinen Erfolg haben und wird dich nicht verdammen können. Wird keinen Erfolg haben, wird sich nicht durchsetzen, wird nichts erreichen, wird nicht Recht bekommen. Wenn Gott deine Stärke ist, wer will die Kinder Gottes verdammen? Römer 8, Vers 1. Keine Zunge. Der Feind ist entwaffnet. Du bist unter dem Segen und nicht mehr unter dem Fluch. Dann kann dich niemand mehr behindern. Also die blockieren mich ständig. Vergiss es. Du blockierst dir selber, weil du nicht richtig Gott anguckst. Und nicht Gott vertraust. Du bist dir selbst das größte Hindernis in der ganzen Leben. Du selbst, nicht die anderen. Wenn Gott dir etwas zusagt, dann wird er es auch tun. aber du hörst Gott nicht. Du siehst Gott nicht. Du gehst nicht ins Heiligtum. Du beschäftigst dich mit den Gottlosen und guckst wie, guck mal, was die schon wieder haben. Was die schon wieder machen. Die fahren jetzt wieder in Urlaub. Skiurlaub, Bahamas, irgendwas weiß ich wohin, schwirren durch die ganze Welt. Du sollst dich vom Sieg Jesu inspirieren lassen. Steh auf und geh auf das Zentrum des Bösen und wisse, Gott ist mit mir. Lauf nicht vor deinen Problemen weg. Stell dich diesen Problemen und probier, wie stark ist mein Gott. Kommt er mit dem auch noch zurecht? Teste Gott. Komm ich um, so komme ich um. Aber was soll's? Geh vorwärts. Lass dich nicht unterkriegen. Kapitulier nicht vor dem Bösen. Weißt du, Jesus hat dem Teufel ständig widersprochen. Und der Teufel ließ ihn für eine Weile in Ruhe. So steht in meiner Bibel. Der hat Jesus nicht für immer in Ruhe gelassen. Der wird auch dich nicht für immer in Ruhe lassen. Du musst wieder ganz neu widerstehen. Dich ganz neu unter dem Willen Gottes stellen. Aber er ließ ihn nach 3 Widersprüchen, also nach 3 Angriffen hört der Teufel auf. Der hat nicht mehr Power. Der muss erst mal irgendwo seine Kraft holen, um wieder dich anzugreifen. Suche die Gegenwart Gottes, finde ein Plätzchen beim Herrn irgendwo. Ich möchte lieber Torhüter sein in deinem Hause, als in den Palästen der Gottlosen wohnen. Das ist jetzt, was David sagt. Lieber Torhüter. Fang an, Gott anzubeten, Gott zu preisen. Und du wirst merken, dieses Vertrauen ist so groß und so stark. Wirf dein Vertrauen nicht weg, halte es fest. Ich glaube. Ist egal, was du glaubst. Ich glaube. Wichtig ist, dass du glaubst. Zuerst einmal möchte ich sagen, es ist wichtig, dass du was glaubst. Für mich ist ein Mensch, der was glaubt, mehr wert als die, die sich was einbilden und einreden. Ich glaube. Ich halte fest. Ich halte fest an die Zusagen Gottes, an seine Verheißungen. Herr, im Psalm 35 heißt es, Herr, wer ist wie du, der du den Elenden rettest vor dem Stärkeren? Herr, wer ist es? Wer bist du, dass du den Elenden rettest vor dem Stärkeren? Der Teufel will dich fressen, denn das ist der Starke in dieser Welt. Aber Gott rette dich vor dem Starken, dem Stärken, der sich einbildet. Ach, ihr habt nichts zu sagen hier, von wegen. Wenn Gott auf deiner Seite ist, dann sprudelst du in dir. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen, sagt der Herr. Lass uns aufstehen und lass uns einfach in die Gegenwart Gottes gehen und lass uns einfach den Herrn reflektieren. Ich möchte, dass wir anfangen, den Herrn zu reflektieren, da wo wir sind. Zu Hause, dass dein Gesicht strahlt. Wenn du in der Gegenwart Gottes bist, dann strahlst du. So wie der Moses. Der kam vom Berg runter, dann sagten die Leute, was ist mit dem los, wo war der? Der strahlte. Und die Herrlichkeit Gottes war mit ihm. Da musste sein Angesicht zudecken. Sie haben nicht verkraftet, wie der strahlt, wie der lacht, wie der sich freut, was für Frieden der hat. Der strahlte. Fang an zu strahlen. Und du kannst das nur anfangen zu strahlen, wenn du in der Gegenwart Gottes gewesen bist. Dort verweilt hast, dort dich regeneriert hast, dort die Herrlichkeit Gottes geschaut hast. Da musst du vorstellen, was die Frau von Moses gedacht hat. Mensch, mein Mann strahlt heute. Du hast eine Ausstrahlung. Ja, es ist die Freude am Herrn, die reflektiert sich. Aber du musst Gott anschauen, Gott sehen. Psalm 47, ich lese noch hier, damit wir das auch wirklich begreifen. Einfach im Stehen. Er beugt die Völker unter der Herrschaft, unter unsere Füße sogar. Er erwählt unser Erbteil, die Herrlichkeit Jakobs und so weiter. Gott ist König über die Völker. Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Die Fürsten der Völker versammeln sich als Volk und wollen das Volk Gottes da unterkriegen, fertig machen. Aber der Herr ist König. Und bei uns ist auch unser Gott König. Wenn du nach Hause gehst, weißt du, nicht der Kaiser, der Herr. Der Herr ist unser Gott. Und die römischen Kaiser gar nicht gepasst und gar nicht geschmeckt. Der Herr, nein, nicht der Kaiser, unser Jesus ist der König. Der Große, der Herrliche. Was singen wir denn?